Ich bin Kain. Ich habe dich erschlagen, Abel, mein auferstandener Bruder. Zeitlebens räche ich mich an mir. Aber du, was suchst du hier bei meinem verfluchten Geschlecht?
Sie nannten ihn den grünen Prinzen. Grün ist die Farbe der Hamas. Prinz war er, weil sein Vater Sheikh Hassan Youssef die Hamas mitbegründet hatte. Und er, Mossab Hassan Youssef, sollte das Erbe des Vaters antreten. Er war auf dem besten Weg dazu. Es kam alles ganz anders. Heute zählt der 45-Jährige, der an einem geheimen Ort in den USA lebt, zu den erbittertsten Kritikern der Hamas. Obwohl es ihm das Leben kosten kann, tritt er auch jetzt wieder vor Fernsehkameras und fordert die Welt auf, Israel beim Kampf gegen die Hamas zu unterstützen. Ob ihn die barbarische Gewalt, die die Terroristen am 7. Oktober über Israel brachten, überrascht habe? Ihre Brutalität hat mich nicht überrascht, sagt Youssef, nur das Ausmaß des Überfalls. Die nackte Gewalt, die Folter habe er aber schon als Kind gekannt, sagt Youssef. Er habe gesehen, wie brutal die Hamas gegen Palästinenser vorging, die sie der Kollaboration mit Israel verdächtigten. Sie haben viele Menschen ermordet, auch Leute, die ich kannte. Sie steckten Menschen Nadeln unter die Fingernägel. Ich habe das selbst mit angesehen, sagt Youssef. Als Teenager saß Youssef wiederholt in israelischen Gefängnissen. Das erste Mal mit 10 Jahren, weil er jüdische Siedler mit Steinen angegriffen hatte. Später wurde ihm Terrorismus vorgeworfen. Während einer seiner Inhaftierungen nahm er das Angebot, dem israelischen Inlandsgeheimdienst als Quelle zu dienen, an. Er half mit, prominente Hamas-Leute auszuliefern. Schließlich auch den eigenen Vater, dem er dadurch vielleicht das Leben rettete, da der auf der Abschussliste des Mossad stand. Die Hamas kümmert sich nicht um die Palästinenser, sagt Youssef. Sie kümmert sich nur um sich selbst. Der Terrorgruppe gehe es nicht nur darum, Israel zu vernichten und alle Israelis und deren Unterstützer unter den Palästinensern zu ermorden. Vielmehr verfolge die Hamas eine globale Agenda. Es geht ihnen darum, auf den Trümmern der Zivilisation einen islamischen Staat zu errichten. Eine Bodenoffensive sei im Krieg in Israel der einzige Weg, meint Youssef. Aber der Preis dafür werde hoch sein. Den israelischen Streitkräften rät Youssef, nichts zu überstürzen. Lasst euch Zeit. Sammelt so viele Geheimdienstinformationen wie möglich. Das Tunnelnetzwerk der Hamas in Gaza sei extrem gut ausgebaut. Selbst die modernste Armee der Welt sei dafür nicht gerüstet. Am wichtigsten aber ist, dass wir die Zivilisten daraus bringen.
Der andauernde Völkermord der Israelis in Gaza hat in dem belagerten Gebiet weitreichende Verwüstungen angerichtet. Schwere Bombardements haben Tausende von PalästinenserInnen getötet und über 1 Million vertrieben. Diejenigen, die bisher überlebt haben, sind weitgehend ohne Strom oder ausreichend Wasser- und Lebensmittelversorgung. Schätzungen gehen davon aus, dass fast die Hälfte der Gebäude in Gaza beschädigt oder zerstört sind. Die PalästinenserInnen haben immer wieder bekräftigt, dass es in Gaza keinen sicheren Ort gibt und dass dieser aktuelle Angriff des israelischen Militärs nur der jüngste in über 75 Jahren versuchter ethnischer Säuberung ist. Solange die PalästinenserInnen in einem ständigen Zustand der Unterdrückung und Provokation leben, wird bewaffneter Widerstand unvermeidlich sein. Dass die PalästinenserInnen auf unbestimmte Zeit unter Belagerung und Besatzung gehalten und verwaltet werden können, ist eine Vorstellung, die nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden sollte. Diese Umkehrung der kolonialen Dynamik ist bedeutsam wegen des Gefühls der Hoffnung, dass sie den PalästinenserInnen inmitten unseres eskalierenden Schmerzes aufgrund der Gräueltaten des israelischen Regimes einflößt.
Die Vorwürfe gegen Israel sind unmoralisch. In den letzten Jahrzehnten starben in Nordkorea bis zu 3 Millionen Menschen in einer Hungersnot, die hauptsächlich von der Regierung verursacht wurde. Hunderttausende SyrerInnen wurden vom Assad-Regime vergast, bombardiert, ausgehungert oder zu Tode gefoltert. Und schätzungsweise 14 Millionen wurden gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen. China hat mehr als 1 Million UigurInnen in Gulag-ähnliche Umerziehungslager gesteckt, um ihre religiöse und kulturelle Identität zu unterdrücken und auszulöschen. Aber Nordkorea, Syrien und China wurden nie wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt. Wie merkwürdig und wie obszön. Es ist obszön, weil es unser Verständnis von Völkermord politisiert und die moralische Kraft des Begriffs auf fatale Weise untergräbt. Es ist obszön, weil es die Definition von Völkermord pervertiert, die präzise ist. Handlungen, die mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Israels Vertreter haben die Eliminierung der Hamas gelobt, nicht die Eliminierung der PalästinenserInnen. Taten sind nur dann völkermörderisch, wenn sie sich gegen PalästinenserInnen als PalästinenserInnen richten, nicht als Mitglieder der Hamas oder, herzzerreißend, als Kollateraltod bei Versuchen, die Hamas zu zerstören. Brad Stevens, 18 Jahre alt, Januar 2024 in der New York Times.
Wenn ich sterben muss. Wenn ich sterben muss, musst du leben, um meine Geschichte zu erzählen, um ein Hab und Gut zu verkaufen, um ein Stück Stoff zu besorgen und ein paar Schnüre. Lass es weiß sein, mit einem langen Schweif, sodass ein Kind irgendwo in Gaza, während es dem Paradies ins Auge blickt, wartend auf seinen Vater, der wie ein Blitz verschwand und von niemandem Abschied genommen hat, nicht einmal von seinem Leib, nicht einmal von sich selbst, den Drachen sieht, meinen Drachen, den du gemacht hast, wie er oben fliegt und für einen Augenblick denkt, dass ein Engel da ist, der die Liebe zurückbringt. Wenn ich sterben muss, lass es Hoffnung bringen. Literaturprofessor und Dichter Rifat al-Arir, der am 6.12.23 bei einem Luftangriff auf Gaza getötet wurde.
Es ist eine Geschichte von zweierlei Maß. Sobald eine Diskussion über den Nahostkonflikt beginnt, kommen sofort die palästinensischen Flüchtlinge zur Sprache. Allein über 160 UN-Resolutionen beschäftigen sich mit deren Schicksal. Und mit der United Nations Relief and Works Agency for Palestine gibt es sogar eine Flüchtlingshilfsorganisation mit 30.000 MitarbeiterInnen, die sich exklusiv um die Belange der PalästinenserInnen kümmert. Doch was in diesem Kontext meist ausgeblendet wird, auch 850.000 Juden mussten nach 1948 fliehen, und zwar aus der gesamten arabischen Welt. Nicht wenige von ihnen wurden aus genau den Ländern vertrieben, die auch heute noch den Palästinensern, die seit Jahrzehnten auf ihrem Territorium leben, die elementarsten Bürgerrechte verweigern. In den ersten beiden Jahrzehnten nach der Gründung des Staates Israel verschwanden in der Region zwischen Marokko und dem Irak fast alle jüdischen Gemeinschaften. Lebten dort 1948 rund 850.000 Juden, so sind es heute nur noch wenige Tausend. Die allermeisten davon in Marokko, einige wenige in Tunesien. Und im Unterschied zu den Palästinensern erhielten die jüdischen Flüchtlinge aus dem Irak, dem Jemen oder Algerien weder Hilfe von der internationalen Gemeinschaft, noch wurden sie jemals für ihr geraubtes Eigentum entschädigt. Ihre Vertreibung fand aber keinesfalls überall zur gleichen Zeit statt und lässt sich mit den Ereignissen des Jahres 1948 allein nicht erklären. Schließlich wurde die Situation für Juden bereits vorher schon immer prekärer. Beispielsweise 1912 im iranischen Shiraz und im marokkanischen Fez oder 1934 in der algerischen Stadt Qasantina, bei denen hunderte Menschen ihr Leben verloren. Das bekannteste Ereignis ist wohl der Farhud, das dreitägige Wüten eines Mobs in Bagdad im Jahr 1941, bei dem mehr als 150 Juden ermordet wurden. Für die Juden Ägyptens waren es die Ereignisse wie die Sinai-Krise im Jahr 1956, bei der es um die geplante Verstaatlichung des Suezkanals durch Ägypten ging, sowie der von damaligen Präsidenten Nasser propagierte Panarabismus als vorherrschende Ideologie, die ihr Schicksal bestimmen sollten. Der Prozess der Dekolonisierung, die Konstruktion arabischer Nationalmythen auf Kosten ethnischer und religiöser Minderheiten sowie das Aufkommen islamistischer Bewegungen wie der Muslimbrüder, die bereits in den 30er Jahren einen radikalen Antisemitismus predigten und so etwas wie die geistigen Ziehväter der späteren Hamas waren, sorgten für einen Exodus von Juden aus allen arabischen Staaten, aber auch aus dem Iran oder Afghanistan, der sich über zwei Jahrzehnte hinzog.
Bei der Verfolgung seiner Ziele, die Militärmaschinerie der Hamas zu demontieren und ihre Spitzenführer auszulöschen, hat Israel Tausende unschuldiger Zivilistinnen in Gaza getötet und verwundet. Die Hamas wusste, dass dies passieren würde und kümmerte sich keinen Deut darum. Sie wird keine Verantwortung für die gigantische humanitäre Katastrophe übernehmen, deren Behebung und Bewältigung Jahre dauern wird. Das Hoffnungsvollste ist, dass Saudi-Arabien nach dem Ende des Krieges in Gaza grundsätzlich entschlossen bleibt, die Verhandlungen, die vor dem 7. Oktober im Gange waren, wieder aufzunehmen. Die Saudis wollen, dass die Amerikaner den Gaza-Krieg so schnell wie möglich beenden, weil der Tod und die Zerstörung in Gaza ihre junge Bevölkerung radikalisieren, während sie ausländische Investoren abschrecken und generell dem Fortschritt im Weg stehen. Während die Führer nicht im geringsten Sympathie für die Hamas hegen und das Verschwinden der Gruppe nicht eine Sekunde lang betrauern würden, bezweifeln sie, dass Israel die Hamas für immer auslöschen kann. Die Wiederbelebung dieses saudisch-amerikanisch-israelisch-palästinensischen Dialogs selbst für eine gemäßigte israelische Regierung wäre im Moment schwer zu bewerkstelligen. Ganz zu schweigen von der Ansammlung von Fanatikern, die derzeit Israel regieren, die sich der Annexion des Westjordanlands verschrieben haben und von denen die Verrücktesten sogar sehnsüchtig darauf blicken, Gaza hinzuzufügen. Und angesichts dessen, was am 7. Oktober geschah, wollen nicht viele Israelis auch nur daran denken, geschweige denn zustimmen, die territoriale Kontrolle an eine palästinensische Regierungsbehörde abzugeben. Aber wenn Israel keine langfristige politische Vision entwickelt, um die Welt dazu zu bringen, ihm bei der Finanzierung des Wiederaufbaus des Gazastreifens zu helfen, wird es eine Menge diplomatischen und wirtschaftlichen Schaden erleiden. All diese politischen Gegenwinde heulen heute in den hässlichen innerarabischen Kämpfen, die in den arabischen sozialen Medien über die Palästina-Frage stattfinden. Dies galt insbesondere, nachdem Prinz Mohammed in einem öffentlichen Interview seine Begeisterung über Normalisierung der Beziehung zu Israel zum Ausdruck gebracht hatte, wenn es sich auf eine Lösung mit den Palästinensern zubewegen würde. Diese Bereitschaft der saudischen Regierung war ein Hauptgrund für den Angriff der Hamas am 7. Oktober. Die gute Nachricht? Vor ein paar Monaten führte die saudische Regierung eine Umfrage durch, in der die Saudis gefragt wurden, was sie von einer Normalisierung mit Israel halten, wenn sie im Kontext der saudischen Unterstützung für einen palästinensischen Staat stattfinden würde. 70% stimmten zu. Die schlechte Nachricht: Angesichts der Bilder, die jetzt aus Gaza kommen, würde die Regierung es nicht wagen, diese Umfrage heute durchzuführen.
Doch, es gibt noch Orte der Hoffnung in diesen Tagen der verhärteten Positionen. Einer ist in Berlin, wo ein Israeli und ein Palästinenser gemeinsam kochen. Und viele kommen, die ihre Vision teilen. Auf dem Weg hat man sich noch gefragt, wie es wohl sein wird. Halb leer und still, weil die Menschen Angst haben zu kommen, weil sich fast jeder auf eine Seite geschlagen zu haben scheint und es von dort aus nicht schafft, auch für die andere Empathie zu haben. Und dann ist man in der kleinen Straße in Berlin-Prenzlauer Berg. Vor der Tür des Restaurants hängt wie immer das Plakat mit dem Peace-Zeichen und den Worten "Make Hummus, not War". Nur dass es plötzlich zu niedlich wirkt. Und drinnen ist es voll und laut. Kellner tragen Teller mit Hummus und Shakshuka. Kein Tisch ist unbesetzt. Am Montag nach dem Terror hatten sie das Restaurant Kanaan zugesperrt, erzählt Inhaber Osben David, und dass er nicht wusste, ob er es jemals wieder öffnen würde können. Am Donnerstag begann er zu kochen. Am Freitag war er wieder auf. Es lag auch an der Art, sagt er, wie sein palästinensischer Geschäftspartner Jalil Debit umging mit Davids Trauer und Wut. Er könne jetzt nicht mehr, hatte David ihm gesagt. Er trage nichts, nicht das Restaurant, nicht Arabisch zu hören. Sieh dir an, was sie getan haben. Alles in Gaza müsse nun zerstört werden. Er habe auch geweint, sagte Jalil Debit ihm nur und hörte zu. Immer wieder rief er an, bereit auszuhalten, was der Freund loswerden musste. Nach ein paar Tagen spürte Osben David, wie die Rachegefühle etwas anderem Platz machten, der Überzeugung, dass ihr Projekt jetzt wichtiger war denn je. Ein Restaurant, geführt von einem jüdischen Israeli und einem israelischen Palästinenser. Mit den Gerichten und Geschmäckern ihrer Kindheit, die sich so ähneln. Bei einem Teller Hummus lernten sie sich vor Jahren kennen. Bei einer Meinungsverschiedenheit darüber, welcher Hummus der beste ist, begann ihre Freundschaft. Heute sind sie sich einig, dass es der im Kanaan servierte ist, kreiert aus den Rezepten ihrer beiden Großmütter.
Unsere Friedensbotschaft muss lauter sein denn je. Nach dem barbarischen Terror der Hamas und anlässlich des Krieges in Nahost mag es naiv klingen, das ist es aber nicht. Genau jetzt müssen wir alle im Anderen den Menschen sehen. Um es ganz klar zu wiederholen: Der israelisch-palästinensische Konflikt ist kein politischer Konflikt zwischen zwei Staaten über Grenzen, Wasser, Öl oder andere Ressourcen. Es ist ein zutiefst menschlicher Konflikt zwischen zwei Völkern, die Leid und Verfolgung kennen. Die Verfolgung des jüdischen Volkes über 20 Jahrhunderte fand ihren grausamen Höhepunkt in der Ideologie der Nazis, die 6 Millionen Juden ermordeten. Das jüdische Volk hegte einen Traum, ein eigenes Land, eine Heimat für alle Juden im heutigen Palästina. Aus diesem Traum aber folgte eine zutiefst problematische, weil grundfalsche Annahme: Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. In Wahrheit jedoch lag der Anteil der jüdischen Bevölkerung Palästinas im Ersten Weltkrieg bei nur 9%. 91% der Bevölkerung waren also nicht jüdisch, sondern palästinensisch über Jahrhunderte gewachsen. Das Land kann kaum als Land ohne Volk bezeichnet werden und die palästinensische Bevölkerung sah keinen Grund, das eigene Land aufzugeben. Der Konflikt war somit unausweichlich und seit seinem Beginn haben sich die Fronten über Generationen nur weiter verhärtet. Ich bin überzeugt, die Israelis werden dann Sicherheit haben, wenn die Palästinenser Hoffnung spüren können, also Gerechtigkeit. Beide Seiten müssen ihre Feinde als Menschen erkennen und versuchen, ihre Sichtweise, ihren Schmerz und ihre Not nachzuempfinden.
Wer hat es geschrieben?
Daniel Barenboim.
Jahrelang veröffentlichte der Think Tank Kohelet still und leise Positionspapiere und versuchte, die israelische Regierungspolitik zu lenken. Dann, ab Januar 2023, wurde Kohelet bekannt als einer der Hauptarchitekten der Justizreform, die Israel in eine Krise über die Zukunft seiner Demokratie gestürzt hat, weil sie auf die Schwächung des obersten Gerichtshofs zielt. Sollte der Plan aufgehen, wäre das nicht nur ein überwältigender Sieg für die Denkfabrik, sondern auch für die Menschen dahinter. Zwei Männer aus Queens. Der erste ist Moshe Koppel, ein 66-jähriger promovierter Mathematiker, der in New York City aufwuchs und 1980 nach Israel zog. Er gründet Kohelet im Jahr 2012, entwirft Gesetze und verfasst politische Papiere mit einer Liste von derzeit 160 WissenschaftlerInnen. Ich will nicht arrogant klingen, sagte er 2019 dem orthodoxen jüdischen Magazin Ami, aber in gewisser Weise sind wir das Gehirn der israelischen Rechten. Nach einigen gescheiterten Versuchen Koppels, eine formelle Verfassung für Israel zu schreiben, gründete er vor mehr als einem Jahrzehnt Kohelet. Das Wort ist hebräisch für Prediger. Eine Geldquelle dafür ist ein zweiter New Yorker, Arthur Danchik, ein 65-jähriger Multimilliardär, der Millionen an Kohelet gespendet hat. Bis vor kurzem wussten jedoch nur wenige, dass die landesweit erschütternden Gesetzesvorschläge größtenteils eine amerikanische Produktion waren. Herr Danchik mit seinem Vermögen von geschätzten 7,2 Milliarden Dollar ist jahrzehntelang unsichtbar geblieben. Kohelet zielte von Anfang an auf die ideologischen Säulen ab, die von den sozialistischen Gründern Israels errichtet worden waren. Die Gruppe propagiert das bekannte libertäre Menü aus kleiner Regierung, freien Märkten und privatisierter Bildung. In den letzten Jahrzehnten hat sich Israel auf 10 Spitzen von der Regulierung entfernt und seine Gastfreundschaft gegenüber Unternehmen betont. Einer von Kohelets Triumphen kam 2019, als die Trump-Regierung verkündete, dass die Vereinigten Staaten die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland nicht als Verletzung des Völkerrechts betrachteten und damit 4 Jahrzehnte amerikanische Politik rückgängig machten. US-Außenminister Mike Pompeo hielt eine Videobotschaft auf einer Kohelet-Konferenz, in der er der Gruppe für die Unterstützung der neuen Doktrin dankte. Aber die Justizreform stellt den Höhepunkt von Kohelets Einfluss dar.
Während der Gaza-Krieg wütet und die Zahl der getöteten Zivilistinnen in die Höhe schnellt, haben einige arabische Führer öffentlich ihre Visionen für die Zukunft der geschundenen Enklave geäußert, aus Angst, dass sie beschuldigt werden, Israels Vorgehen zu billigen. Mohammed Dahlan, ein Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, skizzierte eine Vorstellung, in der Israel und die Hamas die Macht an einen neuen und unabhängigen palästinensischen Führer übergeben würden, der Gaza unter dem Schutz einer arabischen Friedenstruppe wieder aufbauen könnte.
Lässt sich ohne Hass über Nahost sprechen? Die Vorstellung, dass der Staat Israel aufgrund seiner militärischen Stärke für alle Juden eine sichere Heimstatt bieten kann, ist nicht aufrechtzuerhalten. Die Gewissheit, dass jederzeit ein Angriff möglich ist, was natürlich auch mit dem verinnerlichten Holocaust und den Pogromen zusammenhängt, stand bis zum 7. Oktober die Gewissheit der militärischen Überlegenheit gegenüber. Wir haben seit langem darauf hingewiesen, dass die Vorstellung, Israel bräuchte aufgrund der Stärke des Militärs keinen Frieden und keinen politischen Prozess gefährlich ist. Ich sehe nicht, dass die israelische Kolonisierung, die israelische Besatzung, die Abriegelung des Gazastreifens, die alle Verbrechen sind, irgendetwas darin rechtfertigt oder hinreichend erklärt, was die Hamas getan hat. Die Hamas-Gründungscharta von 1988 ist ausdrücklich antisemitisch und verfolgt völkermörderische Absichten. Wir müssen verstehen, wie abscheulich die Hamas ist und dass sie zugleich menschlich ist, in dem Sinn, dass Menschen zu barbarischen Gräueltaten fähig sind. Auch wenn uns die Worte fehlen, auch wenn wir fühlen, dass die richtige Antwort auf diesen Schrecken Schweigen ist, müssen wir denen widersprechen, die sagen, auf die Situation politisch zu reagieren sei falsch. Wir müssen klar unterscheiden zwischen der Bekämpfung der Hamas und der Suche nach Frieden mit den Palästinensern. Ich sehe auch nicht, dass deutsche Führungspersonen dem universalistischen Prinzip der Unantastbarkeit der Menschenwürde verpflichtet sind, wenn sie es brauchen, nämlich in klaren Worten von Israel die Einhaltung des Völkerrechts einzufordern. Netanjahu zu kritisieren, ist ein Volkssport unter Israelis, der schon lange vor dem 7. Oktober begonnen hat. Allerdings kritisieren sie ihn nicht für das, was jetzt im Gazastreifen passiert, sondern für die mangelnde Effizienz der Regierung und die fehlende Strategie. In der israelischen Gesellschaft herrscht breitester Konsens darüber, dass das, was das Militär jetzt in Gaza tut, akzeptabel ist. Es gibt keine Verurteilung der Bombardierung des Gazastreifens. Wer auf die Notwendigkeit hinweist, sich ans Völkerrecht zu halten, gilt in Israel als Verräter. Möglich wird ein Zusammenleben mit den Palästinensern dann, wenn mein Freund und Nachbar die Taten der Hamas bedingungslos verurteilt. Umgekehrt gilt für die Juden, dass sie auf Gaza blicken und sagen müssen, seht euch den Horror an, hört auf, ihr habt nicht das Recht, das zu tun. Die Bürger von Gaza sind unsere Landsleute. Nur sehr wenige Menschen auf beiden Seiten fühlen sich dem unendlichen Wert des menschlichen Lebens verpflichtet. In meiner Wahrnehmung sind das vor allem palästinensische Israelis, weil sie seit langem eine Doppelexistenz leben. Aufgrund der Tatsache, dass die israelische Siedlungspolitik die Zwei-Staaten-Lösung hintertrieben und unmöglich gemacht hat, habe ich 2020 für eine Einstaatenlösung als Föderation zwischen Juden und Palästinensern auf der Basis der Werte der Aufklärung für die etwa 7 Millionen Juden und 7 Millionen Palästinenser im gleichen Land plädiert. Mangels jeglicher politischer Vorstellungskraft für Alternativen und mangels jeglicher Hoffnung werden wir jetzt die Dynamik eines absoluten Krieges erleben. Wir müssen deshalb verschärft die Frage nach politischen Alternativen und nach einem politischen Plan stellen. ADELA, eine Organisation mit Sitz in Haifa, die sich für die Menschenrechte der Palästinenser in Israel und in den Besatzungsgebieten engagiert, hat einen Tag danach die Tat der Hamas als Verbrechen gegen die Menschlichkeit klar verurteilt. Gleichzeitig haben sie auch Israel aufgefordert, sich ans Völkerrecht zu halten. Sie tragen ein Licht ins Dunkel, dass es eines Tages möglich machen wird, dass die Würde aller Menschen in der Region unantastbar sein wird. Der einzige Weg zur Verhinderung des Albtraums, von der Hamas massakriert oder selbst zum Mörder zu werden, ist, Juden und Palästinenser gemeinsam anzusprechen mit dem Satz von Theodor Herzl: Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.
Hoffnung. Wer hofft, ist jung. Wer könnte atmen ohne Hoffnung, dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen, ein Liebeswort, die Angst überlebt?